HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. In Hessen beginnen die Osterferien. Das bedeutet für viele auch der lang ersehnte Start in den Urlaub. Allerdings kann genau das zu Chaos am Frankfurter Flughafen führen. Das war zumindest in den letzten Jahren so. Viele Passagiere verpassten ihren Flug, weil es bei den Sicherheitschecks sehr lange gedauert hat. Der Flughafen bereitet sich deshalb auf die Osterreisewelle vor. Und alle, die dort an der Abfertigung der Reisenden beteiligt sind, auch. Die Lufthansa zum Beispiel empfiehlt den Fluggästen, schon früh vor dem Abflug am Flughafen zu sein. HR-Info-Reporter Frank Angermund hat die Situation am Frankfurter Flughafen beobachtet.
Großes Gewusel im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Die Reisenden schieben ihre Rollkoffer durch die Abflughallen und suchen ihren Flug auf den großen Anzeigetafeln. Familien mit aufgeregten Kindern sind genauso unterwegs wie Sportmannschaften und Abenteuerurlauber. 220.000 Menschen starten allein heute von Frankfurt aus in die Osterferien.
Nach Lissabon.
Nach Spanien, an die Costa del Sol.
Nach Hamburg.
Nach Taiwan. Wir fliegen dahin zum Kung-Fu trainieren.
Nach Rom.
Ich fliege nach Bangkok. Wir machen eine Rundreise durch Thailand, eine Freundin und ich.
Wir gehen nach Hause. Wir reisen ab. Nach Großbritannien.
Im letzten Jahr gab es viel Unmut unter den Reisenden über die langen Schlangen an den Sicherheitskontrollen. Von Chaos am Frankfurter Flughafen war die Rede. Die Bundespolizei und der Flughafenbetreiber Fraport haben sich deshalb im Vorfeld der Osterferien intensive Gedanken darüber gemacht, wie sie die Reisenden möglichst zügig durch die Sicherheitskontrollen bekommen. Unter anderem sind zwei zusätzliche Sicherheitsstraßen eingerichtet worden, sagt Reza Amari, Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen.
Wir haben versucht, so viele Leute ranzubekommen, wie es geht, kein frei zu genehmigen etc., alle Schalter möglichst zu besetzen. Man will sich vorbereiten, man will das gut machen. Deswegen haben wir auch im Vorfeld die Reisenden darum gebeten, sehr frühzeitig zu kommen, nach dem Check-in direkt zu den Sicherheitskontrollen zu gehen, sich vorzubereiten, was man ins Handgepäck mitnehmen darf und am möglichst gar nicht so viel Handgepäck dabei zu haben.
Viele Urlauber haben die Tipps der Bundespolizei und der Fraport angenommen. Sie haben online eingecheckt und online einen Parkplatz reserviert. Und viele waren mit wenig Handgepäck deutlich früher am Flughafen als üblich.
Also 2 Stunden. Etwas mehr als 2 Stunden.
Handgepäck?
Ja, ein Teil.
Also wir haben eigentlich so gut wie fast gar kein Gepäck dabei.
Wie viel früher sind Sie denn am Flughafen jetzt?
3,5 Stunden.
Wir haben auch nie mehr Handgepäck gehabt als notwendig.
Erwarten Sie gleich ein bisschen lange Wartezeit an den Kontrollen?
Eher nicht.
Wir sind nur besonders früh extra hergekommen. 2 Stunden knapp.
Weniger Handgepäck dabei?
Nee. Nicht so unbedingt.
Ja, wir sind etwas eher da. 85 Minuten, ne?
Ja, wir sind früher da, das war ja auch der Aufruf und ich glaube, dass das alles problemlos wird, glaube ich, gut vorbereitet.
Aus Sicht der Bundespolizei und der Fraport ist der erste Reisetag der Osterferien ohne größere Probleme verlaufen. Auch in den nächsten Tagen erwartet der Flughafenbetreiber über 200.000 Fluggäste. Aber niemand will sich aus dem Fenster lehnen und eine Prognose wagen, ob es dann auch so reibungslos abläuft. Für Thomas Kirner, Leiter der Passagierkommunikation der Fraport, hat mit dem Start der Osterferien die Sommerreisesaison begonnen.
Heute ist ein Spitzentag mit bis zu 220.000 Passagiere in der Tat. Im Sommer wird es teilweise noch ein bisschen mehr werden. Im Juli, August geht es bis zu 240.000 hoch.
Im Juli soll am Flughafen eine neue Halle fertig sein, in der 7 weitere Sicherheitskontrollen untergebracht werden. So will der Flughafenbetreiber dafür sorgen, dass der Flugbetrieb auch dann reibungslos verläuft, wenn an manchen Tagen 240.000 Menschen von Frankfurt aus in die Ferien fliegen.
Das war Frank Angermund über die Osterreisewelle am Frankfurter Flughafen. Beim Regierungspräsidium Kassel ist die zentrale Bußgeldstelle für Hessen angesiedelt. Sie ahndet landesweit Verstöße im Straßenverkehr mit Ausnahme von Frankfurt. Dort gibt es eine eigene Bußgeldstelle. Das nennen wir es mal Geschäft lohnt sich. Hessen nimmt von Verkehrssündern jährlich rund 60 Millionen Euro ein, vor allem wegen Geschwindigkeitsübertretungen. Michael Pschibilla hat sich die Bilanz 2018 angeschaut. Wie viel Geld genau ist denn voriges Jahr in den Säckel des Fiskus gelangt?
Ja, wir reden hier über 68 Millionen Euro. Genau das ist die Summe, die 2018 von Verkehrssündern in Hessen gezahlt werden musste. Und das ist schon beachtlich, denn das sind nochmal 9 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Ein beachtlicher Anstieg um 15% und der höchste Wert seit Jahren. Das Ganze ist natürlich verbunden mit Delikten, denn die werden ja geahndet. Hinter diesen 68 Millionen Euro stehen fast 1,3 Millionen registrierte Fälle. Die meisten sind Geschwindigkeitsübertretungen und auch hier gab es einen deutlichen Anstieg.
Was ist denn passiert? Sind die Hessen auf einmal zu Rasern geworden?
Nein, dass die Zahl jetzt so nach oben geschossen ist, liegt nicht daran, dass die Autofahrer ihr Verhalten irgendwie geändert hätten. Es liegt vor allem daran, dass 2018 verstärkt kontrolliert wurde. Ein Beispiel, die große Blitzeranlage an der A3 am Elzerberg bei Limburg, genauso berühmt wie berüchtigt, die war wegen Bauarbeiten längere Zeit abgeschaltet. Jetzt ist die wieder in Betrieb. Außerdem wurden mehr mobile Überwachungsanlagen angeschafft, sogenannte Enforcement Trailer. Das sind diese modernen mobilen Kästen auf Rädern, die manchmal tagelang an Autobahnen rumstehen, ohne dass sich jemand darum kümmern muss. Die blitzen zum Teil im Minutentakt.
Was die Raser ärgert, die erwischt werden, freut natürlich das Land. Wohin fließt eigentlich das ganze Bußgeld?
Ja, ein Teil davon geht an die Städte und Gemeinden, in deren Gebiet die Verkehrsverstöße festgestellt wurden. Aber die Masse, das muss man sagen, die fließt nach Wiesbaden, sprich in den Landeshaushalt. Und da freut sich dann der hessische Finanzminister.
Gibt es eigentlich irgendwelche Auflagen, dass die Bußgelder in den Straßenbau zum Beispiel gesteckt werden müssen oder ähnliches?
Ja, oder in die Anschaffung neuer Blitzer, das wäre es noch. Nee, das gibt's in Hessen nicht. Andere Bundesländer haben das zum Teil so geregelt, aber in Hessen sind das allgemeine Einnahmen, die dürfen frei verplant werden für alle möglichen Projekte und Ausgaben der Landesregierung.
Mehr Raser sind auf Hessens Straßen geblitzt worden, die Bilanz der Bußgeldstelle in Hessen. Michael Pschibilla hat informiert. Die HFG, die Hochschule für Gestaltung in Offenbach, ist eine sehr angesehene Kunsthochschule. Wohl deshalb hatte schon vor 3,5 Jahren das Land angekündigt, der Kunsthochschule eine neue Heimat im Hafenviertel zu geben. Dann tat sich lange nichts. Nun gibt es endlich Neuigkeiten. Man sei dem Ziel ein großes Stück näher gekommen, heißt es aus dem hessischen Wissenschaftsministerium. Was das genau heißt, das erzählt uns hr-Inforeporter Wolfgang Hetfleisch.
Was lange währt, wird endlich gut. So hat es die hessische Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn formuliert. Dorn war eigens nach Offenbach gekommen, um die gute Nachricht selbst zu verkünden.
Dieser Grundstückserwerb ist ein Meilenstein jetzt für die Hochschulentwicklung hier. Es geht jetzt weiter mit dem Neubau für die Hochschule für Gestaltung für Offenbach. Und damit sie besser lehren, besser forschen, besser arbeiten kann. Sie wird ein neues Gesicht bekommen, was sicherlich auch ein entsprechendes Design hat.
Die Grünen-Politikerin hatte in Sachen HFG-Neubau ein kniffliges Erbe angetreten. Vor 3,5 Jahren hatte ihr christdemokratischer Amtsvorgänger Boris Rhein verkündet, die Landesregierung werde die Mittel für den Neubau bereitstellen. Das sorgte damals für ein Aufatmen an der Kunsthochschule. Das Raumangebot am alten Standort im und am Isenburger Schloss reicht schon lange nicht mehr aus. Doch HFG-Präsident Bernd Kracke musste sich in Geduld üben. Bis jetzt.
Gut, es war jetzt natürlich eine relativ lange Durststrecke. Wir haben 12 Jahre mehr oder weniger an dem Projekt gearbeitet, bis es dann beschlossen wurde. Ist natürlich ein toller Tag, dass jetzt mit dem Grundstückskauf auch eine gewisse Unumkehrbarkeit da reingekommen ist, dass man nicht mehr sagen kann, okay, das wird nichts, sondern jetzt geht's wirklich los und das ist natürlich ein toller Auftakt.
Stadt und Land hatten sich lang gestritten. Natürlich ums Geld. Die HFG ist eine Kunsthochschule des Landes, doch die Stadt Offenbach ist vertraglich zu einem Zuschuss verpflichtet. Die Bedingungen für die Rückübertragung des alten Hochschulgeländes an die Stadt waren ein weiterer Streitpunkt. Doch dieses schwierige Thema wurde nun ausgeklammert, damit es mit dem Neubau endlich losgehen kann. Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke blickt jetzt lieber nach vorn.
Richtig ist, dass einige Punkte nochmal strittig diskutiert worden sind. Sie sind gelöst. Die Entscheidung, die zwei Standorte voneinander zu entkoppeln, ist eine gemeinsame Entscheidung von Land Hessen und Stadt Offenbach. Und wir halten diese Entscheidung auch für richtig.
Mit dem Neubau für die rund 750 Studierenden der Fachbereiche Kunst und Design findet die vielgelobte und mehrfach ausgezeichnete Bebauung des Offenbacher Hafengebiets ihren Abschluss. Das Platzangebot der Hochschule wird deutlich steigen. Damit wird laut HFG-Präsident Kracke auch der unbefriedigende Zustand überwunden,
dass wir durch zusätzliche Anmietungen in der Stadt so eine Art Fragmentierung und Zersiedlung erlebt haben, wo eben ganze Studienbereiche ausgelagert werden mussten.
Am neuen Standort werde man erstmals in der Geschichte der Kunsthochschule das Ziel erreichen,
dass alle an einem Campus sind, sehr gute Arbeitsbedingungen haben und eben kurze Wege und das Ganze sozusagen sehr kompakt aufgestellt ist.
Das Land hatte für den Neubau der HFG schon 2015 100 Millionen Euro aus seinem Hochschulbauprogramm Heureka II bereitgestellt. Das wird wegen der zuletzt rasant gestiegenen Baukosten aber nicht reichen, wie Ministerin Dorn bestätigt.
Wir werden mit den 100 Millionen nicht hinkommen, alleine die Baukosten sind sehr gestiegen. Es gibt natürlich eine Menge Hochschulen, die haben Bedarfe. Aber klar ist, wir machen diesen Neubau und wir müssen prüfen, wie wir die Kostensteigerung dann auch noch entsprechend abbilden.
Noch in diesem Jahr soll in einem Architektenwettbewerb ermittelt werden, wie die Hochschule aussehen soll. 2020 könnte dann endlich der erste Spatenstich erfolgen. 2024 sollen die Studierenden ihr neues Domizil beziehen.
Wolfgang Kettfleisch über den neuen Standort der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Das Bistum Limburg will weiter gegen einen Priester durchgreifen, dem wiederholt sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde. Nachdem er bereits 2010 einige seiner Taten eingeräumt hatte, wurde er vorübergehend suspendiert und hat in ein anderes Bundesland gewechselt. Dort konnte er bislang mit einigen Einschränkungen weiterarbeiten. Für die Opfer ein unerträglicher Zustand. Zwei von ihnen wandten sich Ende letzten Jahres erneut an das Bistum, um anzuzeigen, was ihnen als Jugendliche alles angetan wurde. Stefan Bücheler erzählt diese tragische Geschichte des Missbrauchsverdachts aus Sicht von Opfern.
Der 16-jährige Junge wohnt auf dem Land, die Wege sind weit und das Angebot des Kaplans, er könne im Pfarrhaus übernachten, klingt gut. Da muss er nicht noch spät nach dem Dorffest nach Hause fahren. Aber der Kaplan hat noch mehr im Kopf, als er das scheinbar freundliche Angebot macht. Am Abend onaniert der Kaplan zusammen mit dem Jugendlichen. Der Geistliche ist zu diesem Zeitpunkt gut doppelt so alt wie der ihm anvertraute Junge. Es sind die 1990er Jahre, in denen sich der Priester in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert. Er ist unkonventionell und erfrischend modern, beliebt bei den jungen Leuten auf dem Land. Die Jugendlichen empfinden es als Privileg, mit dem jungen Geistlichen zusammen zu sein, zu feiern. Sie suchen seine Nähe und er nutzt das aus. Bei Gruppenleiterschulungen im Pfarrhaus übernachten die Jugendlichen im Dachgeschoss. Matthias, wir haben ihm einen anderen Namen gegeben, erinnert sich an gemeinsames Duschen.
Da habe ich mir überhaupt nichts bei gedacht. Es war halt nur eine Dusche da. Na Gott, wie die Kerle nackig aussehen, weiß ich. Dann ist das halt so. Und plötzlich stand der Pfarrer da.
Aus dem gemeinsamen Duschen werden kleine Partys. Der Geistliche ist immer dabei. Er wählt sich Favoriten aus. Diese Jungs sollen dann auch keine Freundinnen haben. Er sorgt dafür, dass Beziehungen scheitern. Dann tröstet er die Jungs. Matthias erzählt, wie der Priester ihn bei einer Freizeit nachts von einem Mädchen trennt.
Geschlafen haben wir in einem Kloster, in einem großen Saal, Isomatte, Schlafsack. Ja, und dann hat er völlig korrekt gehandelt, indem er gesagt hat, Finger weg von dem Mädel. Aber es geht ja nicht, dass er sagt, kannst ja auch bei mir kuscheln kommen.
Matthias erzählt, wie er sich im Schlafsack des Pfarrers wiederfindet. Er erinnert sich, wie der Geistliche sagt, unsere Männerfreundschaft hat doch alles, was es braucht. Er schildert, wie er damals spürt, dass der Mann sein erregiertes Glied an ihn presst. Bis heute fällt es ihm schwer, über solche Nächte zu reden. Er hat Jahre gebraucht, um die Taten beim Bistum anzuzeigen. Für die Staatsanwaltschaft waren diese Fälle verjährt, sie wurden nicht juristisch aufgearbeitet. Kirchenrechtlich wurde der Priester freigesprochen, er ist bis heute ein unbescholtener Mann. Aber die Geschichte lässt Matthias, den inzwischen erwachsenen Ehemann und Vater, nicht los, auch weil der Priester nicht loslässt. Viele Jahre nach den Taten, bei der Geburt seines Sohnes, steht der Geistliche plötzlich vor seiner Tür.
Er wusste, dass mein Sohn zur Welt gekommen ist und am gleichen Abend, da klingelt es an der Tür und da steht er da und sagt, cool, du bist Vater geworden, ich melde mich zur Taufe an.
Dazu ist es nicht gekommen, aber es ist eine der Gelegenheiten, bei denen für die Opfer alles wieder hochkommt. Genauso geht es den Jungs von damals, wenn sie heute als gestandene Männer die Internet- und Social-Media-Einträge des Priesters sehen. Die Bilder, die er von sich und seinen Aktivitäten postet. Die Reisen und Wanderungen mit jungen Erwachsenen. Für sie entsteht der Eindruck, der macht einfach weiter und das Bistum lässt ihn gewähren. Bis jetzt. Denn Bischof Betzing wird, Zitat, weitere Einschränkungen für den Dienst des Priesters vornehmen. Nach Informationen von HR Info würde das bedeuten, dass er nicht mehr als Dozent oder Seelsorger tätig sein und keine Gottesdienste mehr halten kann.
Das Bistum Limburg will nun die Aufgaben des Priesters einschränken, dem Missbrauch vorgeworfen wird. Stefan Bücheler hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen, wie immer auch zum Nachhören auf hrinforadio.de. Mein Name ist Gabi Beck.